Hallo und herzlich willkommen zur Abschlussfolge der 15. Staffel unter dem Thema 1945 – eine lange Zäsur. In dieser Staffel, in der wir nun schon in 3 online gestellten Folgen und heute mit dieser neuen Episode Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unterschiedliche Einblicke in das Erleben, Verarbeiten, Erinnern wie auch Gedenken von Kriegsende und Befreiung ermöglichen wollen, gehen wir heute einem weiteren wichtigen Aspekt nach. Mein Name ist Björn Siegel und zusammen mit meiner Kollegin hier am Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg, Anna Menny, nehmen wir im Gespräch mit Andrea Sinn, Professorin an der Elon University in North Carolina in den USA, den institutionellen wie individuellen Neuanfang vornehmlich in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten genauer in den Blick. Damit reiht sich diese Abschlussfolge ein in die bereits online stehenden Staffelfolgen, in denen wir zum Beispiel der biografischen Aufarbeitung eines Lebens, in diesem Falle von Käthe Starke-Goldschmidt, und der musealen Vermittlung nachgegangen sind, hier im Gespräch mit Vanessa Hirsch vom Altona-Museum. Und es reiht sich auch ein in die Folge zu den schwierigen und langwierigen Prozessen zur Etablierung einer offiziellen Gedenkkultur, dank der Ausführung von Oliver von Wrochen von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen, sowie an die Folge über die persönlich familiären Erfahrungen und Lehren aus Kriegsende und Befreiung im Exil, vor allem dargestellt am Beispiel des Exils von Kurt Wittenberg in Uruguay, hier im Gespräch mit Andreas Wittenberg. In dieser Folge wollen wir uns neben den individuellen Erfahrungen und Schicksalen auch den Fragen der institutionellen Auseinandersetzung mit Kriegsende und Befreiung beschäftigen und uns den Diskussionen zu den unterschiedlichen Vorstellungen, ob und wie überhaupt eine jüdische Gemeinschaft wieder begründet werden kann, zuwenden. Als Gesprächspartnerin, Sie haben es schon gehört, haben wir uns heute Andrea Sinn eingeladen, die als Associate Professor für jüdische und deutsche Geschichte an der Elon University in North Carolina arbeitet und dort die interdisziplinären Programme für jüdische Studien und International and Global Studies leitet. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der modernen deutschen und jüdischen Geschichte mit einem Schwerpunkt auf dem Dritten Reich und der unmittelbaren Nachkriegszeit des Holocaust sowie auf der Rolle von Frauen und Religion während des Ersten Weltkriegs. Zu ihren Veröffentlichungen zählen unter anderem die Erfahrung des Exils, Vertreibung, Emigration und Neueinfang, ein Münchner Lesebuch, herausgegeben zusammen mit Andreas Häusler, ein Buch, das es auch in einer englischsprachigen Ausgabe gibt. Für das heutige Thema, aber vielleicht noch einschlägiger, sind die 2 weiteren Publikationen mit dem Titel »Jüdische Politik und Presse in der frühen Bundesrepublik« 2014 erschienen und »Und ich lebe wieder an der Isar, Exil und Rückkehr des Münchner Juden Hans Lamm« 2008 erschienen. Momentan ist sie Fellow am IGDJ hier in Hamburg und kann dank des Hamburg-Stipendiums, welches von der Alfred-Töpfer-Stiftung FVS und dem IGDJ gemeinsam vergeben wird, ihre Forschung hier vor Ort weiter vorantreiben und mit uns natürlich auch diese Podcast-Folge bestreiten. Wer überhaupt die jüdische Gemeinschaft nach 1945 ausmachte und wie diese sich formieren konnte, sowie welche Motive und Visionen für einen institutionellen Neuanfang in den 2 Nachkriegsjahrzehnten zum Tragen kamen, wird heute neben anderen Aspekten im Mittelpunkt des Gespräches stehen. Ich wünsche Ihnen ein interessantes Zuhören und eine spannende Abschlussfolge der 15. Staffel. Ich freue mich ganz besonders, heute die Abschlussfolge der Staffel gleich mit 2 lieben Kolleginnen gestalten zu dürfen. Das ist einmal Andrea Sinn, die ich hiermit vielleicht auch bitte kurz ein auditives Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer zu geben.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und auch auf das Gespräch.
und natürlich an meine liebe Kollegin Anna Menni hier vom IGDJ, die mit mir die gesamte Staffel kuratiert und gestaltet hat.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und ich freue mich, auch bei dieser Folge wieder dabei sein zu können. Nachdem wir uns in den letzten Folgen dieser Staffel ja verschiedenen persönlichen Geschichten zugewendet haben und das individuelle Erleben von Kriegsende und Befreiung in diesen Biografien beleuchtet haben, geht es heute stärker um eine Gruppenperspektive oder um die Frage, wie die jüdische Gemeinschaft, und das wäre vielleicht gleich auch eine Frage überhaupt, der wir uns heute widmen, inwiefern man überhaupt von einer Gemeinschaft sprechen kann, aber wie die Jüdinnen und Juden, die nach Kriegsende Befreiung sich auf deutschem oder westdeutschem Gebiet befanden, diese Situation erlebt haben, wie sich ihr alltägliches Leben verändert hat, wie es aber vielleicht auch institutionelle Neuanfänge gab, Fragen von politischen Positionierungen gegenüber den Besatzungsmächten, gegenüber der sich dann neu gründenden Bundesrepublik, aber auch von Selbstverständnis, sowohl sozusagen auf die Gruppe bezogen, aber dann eben auch auf einzelne der herausragenden Persönlichkeiten, die heute sicherlich in unserem Gespräch auch vorkommen werden. Und damit übergebe ich eigentlich gleich an unsere heutige Gesprächspartnerin Andrea Sinn, die uns, wie wir das in den letzten Folgen ja auch schon gehört haben, einen O-Ton mitgebracht hat, eines Protagonisten, der uns heute wahrscheinlich noch öfter begegnen wird. Und genau, wir steigen heute gleich mit dieser Quelle in unser Gespräch ein.
Ja, herzlichen Dank. Auch ich habe über die Jahre sehr viel biografisch gearbeitet und da ergibt sich hier auch die Nähe zu den anderen Gesprächspartnern und habe deshalb eine ganz persönliche Quelle mitgebracht, die uns diesen Moment, der teilweise als Stunde Null bezeichnet wird, von anderen als Befreiung dargestellt wird, nochmal vor Augen führt. Und zwar schreibt Karl Marx, ein deutsch-jüdischer Rückkehrer aus dem Exil und einer der politischen Hauptakteure jüdischen Lebens im Nachkriegsdeutschland, zu Beginn eines Beitrags für eine Festschrift im Dezember 1951 rückblickend über diesen Anfang Folgendes.
Die Frage: Wie können Juden nach all dem, was geschehen ist, noch in Deutschland leben, wurde nach Beendigung dieses unglückseligen Krieges und nach der Befreiung der überlebenden jüdischen Menschen aus den Konzentrationslagern draußen in der Welt immer wieder gestellt. Als ich unmittelbar nach Kriegsende nach Deutschland zurückkehrte, nur um zu helfen, die Überlebenden an Geist und Körper wieder gesund zu machen, damit sie ihre Auswanderung aus diesem Land beginnen könnten, aus dem Land, dass die Verantwortung nicht nur für den Tod von 6 Millionen Juden, sondern für alle Opfer dieses Krieges, der von den damaligen Beherrschern entfesselt worden war, trägt, da habe ich mir diese Frage selbst gestellt.
Die Quelle wurde eingesprochen von Christoph Hopp und gibt ja sehr eindrücklich eine, glaube ich, der zentralen Fragen wieder. Wie können Jüdinnen und Juden nach Kriegsende in Deutschland leben oder auf deutschem Gebiet leben, kann es überhaupt eine Zukunft dort geben? Die Frage adressiert Karl Marx in diesem Zitat und sagt ja auch, er hat sie sich selber gestellt. Gleichzeitig haben wir aus dem Zitat schon erfahren, er ist zurückgekehrt, um zu helfen, aus Deutschland auszuwandern. Kannst du ein bisschen mehr zu dieser ja doch irgendwie sehr komplexen Situation berichten?
Ja, sehr gerne. Also vielleicht auch ein paar Worte zu Karl Marx. Karl Marx ist 1897 in Saarlouis geboren und hat seine Kindheit und Jugend in Baden verbracht, war dann als Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg und hat sich anschließend zur Ausübung seines Berufs in Berlin niedergelassen. Er war Journalist und ist unmittelbar nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 zunächst ins Saarland und dann weiter nach Frankreich und über Italien und Nordafrika nach England geflohen. Also als er zurückkam, um den jüdischen Überlebenden zu helfen, kam er aus dem britischen Exil und hatte für sich wirklich das Vorhaben, den Menschen zu helfen, das Land zu verlassen. Denn das war schon für viele auch das erklärte Ziel. in dem Land der Täter weiter zu leben, war unvorstellbar. Und es war ja auch, das müssen wir uns bewusst sein, 1945 überhaupt nicht absehbar, was auf diesem Boden sich entwickeln würde. Welche Organisationsformen, zunächst waren es vier alliierte Besatzungszonen. Und auch je nachdem, wer diese Zonen verwaltet hat, gestaltete sich dann das Dasein für diejenigen, die sich dort aufhielten, sehr unterschiedlich. Also Karl Marx kam wieder, um zu helfen. Und letztlich habe ich ja aber auch schon darauf hingewiesen, er ist geblieben. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil das nicht seine ursprüngliche Motivation war und damit sicherlich auch er eine Erfahrung geteilt hat mit vielen anderen jüdischen Überlebenden, die ihre Zukunft eher außerhalb dessen sahen, was Deutschland gewesen war.
Du hast jetzt beiläufig sozusagen schon auf zwei unterschiedliche Gruppen, könnte man vielleicht sagen, verwiesen. Das waren zum einen wie Karl Marx Rückkehrende und zum anderen diejenigen, die auf deutschem Gebiet waren, Überlebende. Kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen ausdifferenzieren für die Zuhörenden? Wer war das eigentlich, von wem wir hier sprechen? Und inwiefern ist Karl Marx sozusagen repräsentativ? Gehört er einer größeren Gruppe an oder ist es eben eher eine Ausnahme, was du gerade geschildert hast, dass er zurückkehrt und hier zunächst für die Auswanderung und das Verlassen Deutschlands hilft, aber dann eben doch auch bleibt? Und genau, mit wem, also wenn wir sozusagen uns diese Gruppe angucken, derjenigen, von wem sprechen wir da eigentlich genau?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du hier ansprichst, denn wenn wir über die jüdische Gemeinschaft im Nachkriegsdeutschland sprechen, suggeriert das ein einheitliches Ganzes und das war es in keiner Weise. Also wenn wir uns zahlenmäßig dem annähern, können wir zusammenfassend sagen, dass sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs etwa 250.000 Jüdinnen und Juden innerhalb der Grenzen der alliierten Besatzungszonen aufgehalten haben für unterschiedlich lange Zeiträume zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und die Mehrheit von ihnen waren Überlebende aus Osteuropa. Die westlichen Besatzungsmächte haben diese Gruppe der jüdischen Überlebenden, die verschleppt worden waren, die in Lagern befreit worden waren, die aufgrund der Kriegsereignisse geflohen waren aus ihren Heimatgebieten als Displaced Persons, was ein rechtlicher Status war und ihnen auch eine gewisse Absicherung in dieser Nachkriegswelt gegeben hat. Dann gab es innerhalb dieser jüdischen Gemeinschaft auch deutsche Juden, die befreit worden waren, die aus Lagern zurückgekehrt sind, die im Versteck überlebt hatten. Michael Brenner spricht von etwa 15.000, von denen wir ausgehen können. Und dann gibt es diese ganz kleine Gruppe, und damit beantworte ich auch deine Frage, der Rückkehrer aus dem Exil. Wir gehen davon aus, dass bis Anfang der 60er Jahre nicht mehr als 4% derer, die sich ins Ausland hatten retten können, nach Deutschland zurückgekehrt sind. Also das sind wenige zum Zeitpunkt der nationalsozialistischen Machtübernahme, waren es etwa 500.000 Juden, die in Deutschland lebten, von denen etwa 280.000 aus deutschsprachigen Gebieten ins Exil sich hatten retten können. Also Karl Marx gehört zu einer sehr kleinen Gruppe, der aber auch diese Entscheidung zu bleiben getroffen hat, weil er gewisse Qualifikationen mitgebracht hat, die es ihm leichter gemacht haben, auch als Fürsprecher für diese sehr differenzierte jüdische Gemeinschaft in Deutschland aufzutreten, weil er zum Beispiel die deutsche Sprache beherrschte und dadurch mit deutschen Politikern, die wieder Verantwortung übernahmen, ins Gespräch kommen konnten, leichter als ein osteuropäisch-jüdischer Überlebender, für den Jiddisch und Polnisch vielleicht die Umgangssprachen waren. Also wir haben hier eine ganz spannende Mischung und die Schicksale, aber auch die Pläne für die Zukunft unterschieden sich häufig aufgrund von Herkunft, Erfahrung und eben auch Möglichkeiten an Netzwerke, wenn überhaupt, wieder anknüpfen zu können.
Ja, du hattest ja vorhin oder gerade auch schon gesagt, dass die Beantwortung, was ist Zukunft und wie kann man Zukunft gestalten, eigentlich eine ganz wichtige Frage oder wichtige Fragen waren, die gerade in dieser komplexen Gemeinschaftsgruppe unterschiedlich beantwortet wurden. Vielleicht kannst du uns hier deinen Eindruck schildern, wie wurden diese Fragen beantwortet und was war vielleicht auch eine institutionelle Antwort, wie diese Zukunft gestaltet werden kann? Also welche Institutionen wurden wichtig, vielleicht auch welcher Rahmen wurde ihnen gegeben, sei es von den Besatzungszonen, sei es von einer frühen bundesrepublikanischen oder auch DDR oder SBZ-Verwaltung. Also sozusagen, wie wurde Zukunft gesehen, gestaltet und was wurde eigentlich auch als Kern gesehen, um eine Gemeinschaft, eine institutionalisierte Gemeinschaft wieder formen zu können?
Ja, das sind ganz spannende Fragen und ich würde sagen, wir müssen hier unterscheiden zwischen dem Persönlichen und dem Institutionellen. Das Persönliche, nochmal zurückgehend zu diesen unterschiedlichen Personengruppen, die sich in Deutschland oder in den Besatzungszonen des vormaligen Deutschlands aufhielten, war tatsächlich diese Frage, gehen oder bleiben? Und wenn gehen, wohin? Man hatte nicht mal eben den Pass parat und konnte in den Flieger steigen und sich das Ziel aussuchen. Das sind ja ganz, ganz komplexe Prozesse, auch mit den Herausforderungen der Grenzüberschreitung. Welche Länder sind gewillt, die staatenlosen Überlebenden des Holocaust aufzunehmen? Für osteuropäische jüdische Überlebende waren tatsächlich die USA über die amerikanische Besatzungszone leichter zu erreichen, so war das Denken, oder auch Palästina und dann der Staat Israel, die Hauptziele, die von ihnen versucht wurden zu erreichen. Für die, die blieben, war auch die Frage, wo lässt man sich nieder? Und da ist es vielleicht auch nochmal wichtig, sich zu überlegen, wie haben die ganz unmittelbaren Nachkriegsjahre ausgesehen für diese Gruppen? Osteuropäisch-jüdische Überlebende, die DPs, lebten überwiegend in Lagerstrukturen. Nicht alle, aber vorwiegend. Und nur in der amerikanischen Besatzungszone gab es diese Assembly Centers für jüdische Überlebende ausschließlich, sodass sich dort sehr stark kulturelles Leben, aber auch Dinge wie Parteien und Fußballclubs, alles Mögliche entwickelt hat, um Leben und Alltag zu gestalten. Also man hatte diese jüdische Welt innerhalb dieser Besatzungszonen, die aber den DPs vorbehalten war. Deutsche Juden haben sich zeitgleich eher in den deutschen Städten wieder angesiedelt. Nicht alle kehrten in ihre früheren Wohnorte zurück, aber viele waren doch in den größeren Städten, wo sich schon seit 1945 wieder jüdische Gemeinden gegründet haben, die die Zentren dieses wieder entstehenden jüdischen Lebens waren. War das zu dem Zeitpunkt schon komplett organisiert? Können wir da von Institutionen sprechen? Das ist eher schwierig. Und ja, die Gemeindestrukturen, und hier gehen wir jetzt auf die institutionelle Ebene, da war dann die Frage, wie sehen denn auch internationale Hilfsorganisationen, die Juden in der Zeit unterstützt haben, die Zukunft für jüdisches Leben in diesem Land, das für den Holocaust verantwortlich war. Und da gab es auch sehr unterschiedliche Ansichten. Und viele Juden außerhalb Deutschlands waren tatsächlich der Ansicht, dass jüdisches Leben nicht nach Deutschland zurückkehren sollte, sondern dass diese Gemeinden, die sich da entwickelt haben, die ich gerade genannt habe, eigentlich sogenannte Liquidationsgemeinden waren. Also Gemeinden, die sich nur so lange formieren sollten und existieren sollten, wie sie diese Aufgabe, die Karl Marx anfänglich beschrieben hat, denjenigen, die überlebt haben, zu helfen, das Land zu verlassen. Solange diese Aufgabe nicht erledigt war, brauchte man jüdische Gemeinden. Aber das sollte ein vorübergehender Zeitpunkt sein, mit dem Ziel, jüdische Existenz in Deutschland zu beenden.
Vielleicht daran angeknüpft die Frage, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, was du für Karl Marx auf der persönlichen Ebene beschrieben hast. Also dieser erste Impuls, ich komme, um zu helfen, Deutschland zu verlassen. Und dann aus den unterschiedlichsten Gründen entscheidet man sich zu bleiben. Wenn wir in die späten 50er, Anfang der 60er schauen, gibt es dann ja auch zum Beispiel erste Neubauten von Synagogen, von anderen Gemeindeeinrichtungen, seien es Altersheime aufgrund der demografischen Situation oder ähnliches. Wann setzt so ein Wandel ein, dass man sagt, ja, es gibt jüdisches Leben in Deutschland, irgendwie brauchen wir eine Gegenwart und irgendwie braucht es dann doch vielleicht auch eine Zukunft. Woran kann man das festmachen und wann setzt dieser Wandel ein?
Wenn wir nach institutionellen Daten suchen, dann ist sicherlich die Gründung des Zentralrats der Juden in Deutschland 1950, also nach Gründung der zwei deutschen Staaten, ein ganz entscheidendes Datum. Aber schon etwas vorher, würde ich sagen, gab es bei Einzelnen diese Entscheidung zu bleiben. Das heißt, du hast es gerade angesprochen, 1954 existieren in der Bundesrepublik und Westberlin 70 jüdische Gemeinden und diese sind in 13 Landesverbänden organisiert. Diese Landesverbände haben sich schon in den späten 40er Jahren organisiert, um eben eine gewisse Dachorganisation für die Gemeinden herzustellen und die Gemeinden auch miteinander zu verbinden. Und es war eigentlich erst, als sich die jüdische Gemeinschaft in Deutschland zu stabilisieren begann, also die Mehrheit der DPs, die das Land verlassen wollten, dieses auch getan hatten, dass es eine Möglichkeit gab, die verbleibenden jüdischen Gemeinden, aber auch DPs wurden mit einbezogen, im Zentralrat als neue Dachorganisation zusammenzufassen. Und das war auch motiviert von der Erkenntnis, dass die jüdische Gemeinschaft eine Stimme brauchte, um mit diesen neuen staatlichen Strukturen, die geschaffen worden waren, tatsächlich kommunizieren und verhandeln zu können. Und das geht dann in diesen nächsten Aspekt über, den du angesprochen hast. Was passiert denn dann? Der Zentralrat ist zunächst eine administrative Organisation, aber sie macht sich bestimmte Aufgaben zu ihren eigenen. Es geht zum Beispiel darum zu schauen, wie können wir für eine vollkommen überalterte, hilfsbedürftige Gemeinschaft Unterstützung und auch eine finanzielle Absicherung schaffen. Also Fragen der Wiedergutmachung, wie sie im Deutschen genannt wird, waren ganz entscheidend. Aber auch, wie kriegen wir Rabbiner, die sich um die Gemeinden kümmern und organisieren wieder Religionsunterricht für die Kinder? Denn es gab durchaus, und das war sicherlich charakteristisch für die Nachkriegszeit, auch das Neugründen von Familien, diesen Aufbruch, dass man sich wieder organisiert hat. Und der Zentralrat hat in dieser Rolle dann eine ganz wichtige Aufgabe übernommen.
Du hattest es gerade schon angesprochen, die Vision, mit einer Stimme sprechen zu können und zu wollen, um gesehen zu werden, um repräsentiert zu sein, war ganz wichtig, vor allen Dingen auch in diesen ersten Jahren, wo man sich vielleicht auch noch gar nicht so sicher war, wie die gesellschaftliche Entwicklung des oder der deutschen Staaten verlaufen wird. Du hattest jetzt schon den Zentralrat kurz umrissen in seiner Struktur und auch vielleicht der Funktion. Darüber können wir vielleicht später auch nochmal genauer reden. Aber würde es oder gab es deiner Ansicht nach noch weitere Institutionen, die sozusagen für die Formierung von einer Gemeinschaft jenseits der Gemeinden wichtig waren, um genau das zu repräsentieren, mit einer Stimme oder auch eine jüdische Stimme oder auch die Vielfalt von jüdischen Stimmen in die Gesellschaft tragen zu können, in der man sich dann ja letztendlich doch wieder verortete, nachdem sozusagen die große Gruppe, die auswandern wollte, gegangen ist, für die Gruppe, die sozusagen geblieben ist. Also gibt es noch andere Institutionen, die wichtig wurden, um Gemeinschaft zu formen?
Das ist ganz spannend. Und hier haben wir natürlich, ist die Frage, was definieren wir als Institutionen? Also sprechen wir über Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie wir sie heute kennen, oder Stiftungen? Da gibt es natürlich auch andere, die sich eingesetzt haben. Die Neugründung von Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit war auch ein ganz wichtiger Impuls, um Dialog herzustellen zwischen Juden und Nichtjuden in Westdeutschland. Aber es gibt natürlich auch andere Bereiche, die für die Vernetzung und Verknüpfung von den Juden und Jüdinnen in Deutschland wichtig war, das ist zum Beispiel die Presse. Und da sehen wir anfänglich verschiedene Mitteilungsblätter, die entstehen, die von Karl Marx, heute als jüdische Allgemeine bekannte Zeitung, war ein ganz wesentliches Organ, eine Institution, wenn man so möchte, die dazu beigetragen hat, auch Informationen zu vermitteln. Ob das die persönlichen Dinge waren, über die Hochzeiten und Todesfälle zu informieren, politische Themen zu diskutieren oder auch Missstände anzuprangern. Und Karl Marx hat gerade auch in der Anfangsphase diese Zeitung dann großzügig an deutsche Politiker geschickt, ob sie haben wollten oder nicht, und hat sich darin deutlich zu Wort gemeldet. Und von dem her, ja, es gab ganz verschiedene Organisationen. Es gab auch eine Rabbinerkonferenz, die sich später gegründet hat, die dann tatsächlich weniger für die politische Repräsentanz, aber für religiöse Fragen von Bedeutung war. Und es gab natürlich auch ausländische Organisationen, die als Partner die Entwicklung mit beeinflusst haben.
Aber eigentlich ganz spannend, dass sozusagen da nicht nur der Wille zum Bleiben ist, sondern auch der Wille zur Mitarbeit an einer Gesellschaft oder dass eine jüdische Perspektive in wie die Gesellschaft in sich entwickeln soll, als auch ein wichtiges Element gesehen wurde, dass man sich eben zum Teil natürlich zurückzieht auf eine gemeinschaftliche Rahmung, aber dann natürlich auch eine Art Auseinandersetzung mit der Gesellschaft auch mitdenkt in diesen Jahren, vor allen Dingen natürlich auf den vor dem Hintergrund von virulentem Antisemitismus, auch Erfahrungen, die in den 50er, 60er Jahren natürlich auch die jüdische Gemeinschaft betrafen, und dass man hier sich zum Teil natürlich als jüdische Gemeinschaft positionierte, aber natürlich auch positionierte auf dem Weg hin zu einer Demokratisierung oder wohin wollen wir gehen. Also dass sozusagen diese Frage der Zukunft da auch weiter schwang, sich thematisch vielleicht ein bisschen veränderte, aber sozusagen, dass man sich dann schon auch aktiv einbringen wollte und da, wie du es ja gerade schon gesagt hast, Presse ein Rieseninstrument war, was man auch wahrgenommen hat, dass das ein Instrument sein kann, um gesellschaftlich, gemeinschaftlich was zu bewirken.
Es ist ganz spannend, weil da würde ich natürlich gleich einhaken wollen, denn häufig war dieses sich für die Demokratie in Westdeutschland einsetzen wollen auch ein immer wieder zitierter Grund, warum jüdisches Leben in Deutschland fortexistieren musste. Also eine Rechtfertigung gegenüber denjenigen, die eigentlich in Frage gestellt haben, auch später, zurück zu Karl Marx, haben ihn immer wieder Fragen erreicht. Ja, jetzt bist du immer noch da. Also warum? Also ich fasse das etwas salopp zusammen. Ja, weil wir haben ja diesen Auftrag. Und da hat man sich auch häufig bedient einer Aussage des amerikanischen High Commissioner, John McCloy, der gesagt hatte, das Verhältnis der jüdischen Gemeinschaft zur nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft wird darüber entscheiden, ob eine Demokratie wiederhergestellt ist. Und das war natürlich ein willkommener Weg, um auch zu begründen, warum ja die Präsenz von Juden in Deutschland weiterhin ganz essentiell wichtig war. Damit sei in keiner Weise in Abrede gestellt, dass die Präsenz, die diese kleine Minderheit in der deutschen und insbesondere der bundesrepublikanischen Gegenwart hatte, natürlich in keinem Verhältnis steht zu ihrer eigentlichen Größe. Also es gibt diese Verbindung, und für jemanden wie Marx war es dann tatsächlich auch ein Anliegen, diese Demokratisierung abzusichern. Und für ihn war es da insbesondere die Jugendarbeit, die ihm auch Hoffnung gegeben hat. Aber genau diese Elemente wurden dann auch immer wieder angeführt, wenn Antisemitismus die Schlagzeilen bestimmt hat, Übergriffe. Und da geht es los. Natürlich unmittelbar in der Anfangsphase waren es vor allem die Besatzungsmächte, die sich mit den Rechtsprechungen auseinandergesetzt hat, Verfahren gegen die Täter. Später waren das auch deutsche Gerichte. Wir haben aber auch Erfahrungen wie antisemitische Übergriffe, die osteuropäisch-jüdische Überlebende erlebt haben, die des Schwarzmarkthandels beschuldigt wurden, zum Teil in diesem auch aktiv waren, aber natürlich da alte antisemitische Paradigmen auch wieder verwendet wurden. Friedhofsschändungen, alleine in den ersten 5 Jahren haben die Besatzungsmächte mindestens eine Anzahl von 200 Friedhofsschändungen der bis dahin noch etwa 500 Friedhöfen, jüdischen Friedhöfen registriert. Also das war Teil der Lebensrealität für Jüdinnen und Juden in dieser Anfangsphase. Und wir sprechen hier natürlich jetzt konkret über Westdeutschland, also die Bundesrepublik, in Ostdeutschland, wo es eine aktive Repatriierungspolitik gegeben hat für Kommunisten, war die Situation anders. Und die jüdische Gemeinschaft, die sich dort formierte, war viel kleiner und hatte deutlich weniger Präsenz auch bewusst so gehalten von den dortigen Verantwortlichen. Also diese Herausforderung, wie rechtfertigt man das Bleiben in Deutschland, auch angesichts eines sich fortsetzenden Antisemitismus und den Auseinandersetzungen, die damit einhergingen. Ende der 50er Jahre waren es dann ja auch ganz öffentlich sichtbare Synagogenschändungen in Köln. Zu Weihnachten ist sicherlich eines der bekanntesten Beispiele, wo dann der Zentralrat, die jüdische allgemeine Presserepräsentanten sich schon positioniert haben, aber gleichzeitig auch dieses sich verantwortlich fühlen, für diese Demokratie einen Beitrag leisten wollen, aber gleichzeitig auch diejenigen dafür verantwortlich machen, die den Antisemitismus bekämpfen müssen.
Ja, ich glaube, deine letzten Ausführungen haben nochmal sehr eindrücklich gezeigt, wie herausfordernd und komplex diese Situation war und wie vielschichtig auch. Also es gibt sozusagen die Institutionen, die sich neu gründen, die sich positionieren müssen nach innen sowie nach außen. Und nach außen, ja auch immer, hattest du auch mehrfach gesagt, in dieser doppelten Position. Einmal gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, gegenüber den Besatzungsmächten oder dann der bundesrepublikanischen Regierung, aber natürlich auch gegenüber den internationalen, auch jüdischen Organisationen, wo eben immer wieder Fragen, Vorwürfe im Raum stehen, wie kann es sein, dass jüdisches Leben in Deutschland immer noch stattfindet. Dann aber eben natürlich auch die darunterliegenden Ebenen, wo man sich persönlich auch immer wieder neu damit auseinandersetzen muss, mit der Frage, wie verhalte ich mich? Klar, es gibt diese Kontinuitäten, es gibt dann eben immer ja auch wieder, wie du eben geschildert hast, diese starken antisemitischen Vorfälle, wo man die Frage sich vielleicht nochmal akuter stellen muss. Ich glaube, das zeigt eben sehr komplex, dass es zum einen diese Stunde Null nicht gibt und zum anderen Fragen von Bleiben oder Gehen auch nicht abschließend beantwortet werden, weil sie sich einfach immer neu stellen, wenn sich die politischen Vorzeichen ändern. Und dass wir es auf der einen Seite eben mit dem Versuch zu tun haben, sich politisch zu positionieren und irgendwie auch einzumischen auf so einer, einzelne exponierte Persönlichkeiten und Institutionen. Gleichzeitig, wenn man sich dann sozusagen die Lebensrealität von der Mehrheit der zu dem Zeitpunkt in Deutschland lebenden jüdischen Personen anstellt, ist das wahrscheinlich was sich weitgehend unter dem Radar von der nicht-jüdischen Umwelt vollzieht. Also auch hier gibt es so eine, irgendwie eine Diskrepanz von einerseits, du hast es gesagt, wird es sicherlich im Verhältnis zu der reinen Menge stark wahrgenommen. Im Alltag von den meisten Menschen ist es dann wahrscheinlich doch auch irgendwie nicht sichtbar. Also das ist, glaube ich, auch immer noch mal wichtig, um das zu verstehen.
Ja, ich glaube, dass da auch manche dieser Bilder hilfreich sein können. Denn nicht umsonst hat sich dieses Bild etabliert des jüdischen Lebens in den Hinterhöfen, das auf gepackten Koffern sitzen. Das war definitiv in diesen ersten Jahren, wie jüdischer Alltag sich gestaltet hat. Die Gemeinden nach und nach auch mit Synagogenneubauten tritt man mehr in diesen öffentlichen Raum wieder. Aber das private Leben gestaltet sich natürlich anders. Und vielleicht auch hier nochmal ein zusätzlicher Aspekt der Frage gehen oder bleiben. Das eine ist die persönliche Entscheidung. Das andere ist ja aber auch, haben wir eigentlich die notwendige Unterstützung, um dieses Leben begründen und fortsetzen zu können? Und da glaube ich, ist diese anfänglich ganz wichtige Aufgabe der Wiedergutmachungsverhandlungen und sich da zu positionieren, sowohl institutionell, aber auch privat, persönlich. Vielleicht noch ein Beispiel, was uns helfen kann, auch dieses Spannungsfeld ein Stück weit auszuloten. Denn es ging um Unterschiedliches. Für den Einzelnen ging es unter Umständen darum, den Familienbesitz wieder zurückerstattet zu bekommen oder Entschädigungszahlungen zu erhalten für verpasste Ausbildungsmöglichkeiten und Leid, das zugefügt wurde. Auf der institutionellen, auf der Gemeindeebene und für jüdisches Leben ganz essentiell war die Frage, was mit jüdischem Gemeindebesitz passieren sollte. Und internationale jüdische Organisationen, die sich als sogenannte Nachfolgeorganisationen gegründet hatten und dann in die Claims Conference 1951 zusammengeschlossen wurden, waren der Ansicht, dass da jüdisches Leben in Deutschland ja zu einem Ende kommen sollte, diese Gemeinschaft auch in diese Verhandlungen nicht mit einzubeziehen sei und auch keine Ansprüche anmelden könnte auf vormaliges jüdisches Gemeindeeigentum. Das war natürlich eine Bedrohung für diese sich in Deutschland befindliche Gemeinschaft. Denn wie sollte man jüdisches Leben organisieren, wenn diese Strukturen und die dadurch womöglich auch gegebene finanzielle Unterstützung nicht gegeben ist. Aber man hat Wege gefunden, um auch die jüdische Gemeinschaft in Deutschland zu unterstützen, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass die Zentralwohlfahrtsstelle eröffnet wurde, die ganz klar auch dieses Ziel unterstützt, jüdische Gemeinschaft und Jüdinnen und Juden zu unterstützen, deren Mittel das womöglich alleine nicht möglich machen, eine Existenz in Deutschland zu sichern. Oder es gab dann Mitte der 50er Jahre eine Erweiterung des Zentralrats. Man hat einen Kulturdezernenten eingestellt, der sich dann tatsächlich um die kulturelle Arbeit gekümmert hat und für die Gemeinden ganz wichtige Bezugspunkte hergestellt hat. Die deutsch-jüdische Gemeinschaft wurde dann auch aufgenommen in die internationalen jüdischen Repräsentationsorgane wie die Zionistische Organisation Deutschland wurde integriert in die World Zionist Organization. Das waren ganz, ganz entscheidende Schritte auf dem Weg hin, dieses jüdische Leben abzusichern, was aber immer noch diese Frage offen ließ, ah, wollen wir wirklich bleiben? Ah, jetzt, das ist passiert. Hm, vielleicht doch nicht. Ist es doch nicht sicher. Und traurigerweise sind wir an dem Punkt, wo viele sich diese Frage auch wieder stellen. Also da gibt es natürlich für den Historiker auch diese Fragen, wo bewegt es sich hin?
Ja, in deinen Ausführungen sieht man ja ganz besonders, wie komplex und wie spannend gerade so die 50er und 60er Jahre sind, um zu verstehen, wie jüdische Gemeinschaft und Gemeinden sich nach Kriegsende und Befreiung wieder gründen konnten und auch wollten. Und wie du es gerade auch ausgeführt hast, wie relevant eigentlich diese Überlegungen sind, um nicht nur diese nahe Zeitgeschichte zu verstehen, sondern letztendlich auch die Gegenwart zu verstehen. Und vielleicht das ist meine kleine Brücke schon wieder ans Ende unserer Podcast-Folge, da wir in guter alter Tradition unsere Gesprächspartnerinnen und Partnern immer bitten, sich vielleicht Gedanken zu machen, wie unsere Hörerinnen und Hörern das, was sie vielleicht jetzt in der Folge gehört haben, vielleicht nochmal nachvollziehen können an einem anderen Ort oder auch mit einer kleinen Empfehlung, die du mitgebracht hast. Und insofern würde ich vielleicht dich bitten, uns mitzuteilen, was dein Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer ist, um vielleicht diese gesamte Komplexität von jüdischen Leben und Gemeinschaft nach 45, nach Kriegsende und Befreiung vielleicht nochmal nachklingen zu lassen.
Ja, sehr gerne. Karl Marx als Herausgeber, langjähriger Herausgeber der Jüdischen Allgemeinen, hat viel geschrieben. Also ein Blick in die Jüdische Allgemeine bietet sich da vielleicht an, auch in deren Archiv, um das zeitgenössische Dokumentieren auch nachzuempfinden. Auch der Zentralrat positioniert sich regelmäßig und hat eine Geschichte, Jahresberichte, andere Dokumente, die Einblicke vermitteln in diese Anfangsphase und auch die Gründungsgeschichte. Wenn es um einen Ort geht, würde ich Hörerinnen und Hörern gerne nahelegen, doch eine Führung in einem unserer in Deutschland vorhandenen Synagogenbauten zu besuchen oder zu buchen. Denn über diesen Zugang erschließen sich nochmal regionale Besonderheiten. Also vielleicht sind Sie in München oder Frankfurt, Hamburg, Berlin. Die jüdischen Gemeinden sind sehr offen und erlauben uns damit auch Einblicke in diese Entstehungsgeschichte, aber auch die Weiterentwicklung, über die wir jetzt nicht so viel gesprochen haben.
Ja, ein ganz toller Tipp oder ganz viele Tipps von dir. Herzlichen Dank dafür. Es hat mir und uns wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch in diese Zeit direkt in die Nachkriegsjahrzehnte eintauchen zu dürfen, dank deiner Expertise. Also herzlichen Dank. Wir freuen uns, dass du hier warst und sagen Dankeschön für jüdische Geschichte kompakt an dich, Andrea.
Herzlichen Dank auch von mir.
Ja, dann schließe ich mich dem an und danke auch noch einmal hier in die Runde und dann verabschieden wir uns auch schon für diese Staffel von unseren Hörerinnen und Hörern.
Wie Sie es ja gerade schon gehört haben von Anna Menny, sind wir am Ende einer Staffel angelangt und natürlich würden wir Sie gerne auch wieder einladen, auch bei der nächsten Staffel, die dann wieder federführend vom Team und unserem Co-Host Miriam Rürup vom Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien betreut wird, einzuschalten. Damit geht es, wie Sie sich schon denken können, mit dem auditiven Staffelstab von Hamburg wieder nach Potsdam und in guter alter Tradition des Kooperationsprojektes von jüdischer Geschichte kompakt zwischen dem IGDJ und MMZ werden wir in der nächsten Staffel ein neues Thema beleuchten. Schalten Sie auch im nächsten Monat daher wieder ein, wenn Jüdische Geschichte kompakt eine neue Staffel einläutet. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.